Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Für den Kunden ist es meist kostenlos und einfach praktisch. Online bestellen, anschauen und vielleicht anprobieren. Und wenn es nicht gefällt, dann wird es zurückgeschickt. Doch was passiert danach? Unter Umständen wird fabrikneue und unbenutzte Ware einfach weggeworfen. Welches wirtschaftliche Kalkül dahinter steht und wie es besser ginge, das ist gleich Thema in unserer Sendung. Außerdem im Programm immer mehr Klagen gegen den Bayer-Konzern wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. In Schleswig-Holstein soll die Ölförderung im Wattenmeer ausgedehnt werden und Wissenschaftler debattieren über die Bedrohung der Berge durch die Erderwärmung. Wir gehen der Frage nach, ob Tee oder Kaffee eine bessere Umweltbilanz haben, und wir sagen Ihnen im Verbrauchertipp, was Sie beachten sollten, wenn ein Arbeitsverhältnis per Auflösungsvertrag endet. Onlinehandel hat viele Vorteile, aber auch manche Nachteile, vor allem für die Umwelt. Produkte, die per Post oder Paketdienst versandt werden, sind oft aufwendig verpackt und der Kunde kann sie vorher nicht ansehen oder ausprobieren. Das trägt dazu bei, dass ziemlich viel gleich nach dem Auspacken den Rückweg antritt. Kleidung, die am eigenen Körper doch nicht so schön aussieht wie im Katalog, oder auch Ware mit kleinen Mängeln. Für den Hersteller ist es dann häufig wirtschaftlich die Rücksendung einfach zu vernichten. Doch dadurch werden wertvolle Ressourcen verschwendet. Warum wird so viel weggeworfen und wie ginge es besser? Dieser Frage ist für uns Simon Schomecker nachgegangen.
Eine Lagerhalle im Industriegebiet von Köln-Porz, etwa 1000 Quadratmeter Fläche. Große Fenster lassen viel Tageslicht hinein, was die Arbeit im hier befindlichen Hochregallager erleichtert. In den Regalen stehen kistenweise neuwertige Alltagsgüter, von Körperpflegeprodukten über Büroartikel bis hin zu Haushaltsutensilien.
Also die meisten, die hierher kommen, sagen, das glauben wir nicht, dass das alles Sachen sind, die entsorgt werden. Aber es ist tatsächlich so.
Sagt Juliane Kronen. Sie ist Geschäftsführerin von Innatura, der Firma, die das Lager betreibt. Die gemeinnützige GmbH vermittelt Verbrauchsgüter an soziale Einrichtungen. Sämtliche Waren werden von Händlern oder Herstellern gespendet, erklärt Kronens Mitarbeiterin Annette Wolter.
Wir haben das, was eben an Überhängen bei den Händlern liegt oder was von Drogeriemärkten und sowas zurückkommt.
Und Juliane Kronen ergänzt:
Wir haben schon Artikel, wo wir annehmen könnten, dass sie schon mal beim Endkunden waren. Wir hatten schon Fernseher, da sind dann auch Adressetiketten drauf gewesen. Also das heißt, die waren schon mal irgendwo. Ist uns ehrlich gesagt auch egal, solange die Ware einwandfrei ist.
Juliane Kronen, Annette Wolter und ihr Team retten so jährlich etwa 500 Tonnen fabrikneue Waren vor dem Müll. Was erstmal nach einem guten Geschäftsmodell klingt, ist sowohl für die Firma als auch für Spenderunternehmen eine Herausforderung, betont Björn Astecker. An der Universität Bamberg hat er bereits mehrere Studien zum Retourenmanagement durchgeführt. Teilnehmer waren zumeist deutsche Versandhändler.
Wir haben die Teilnehmer auch gefragt, was denn eine Entsorgung eigentlich kostet. Und im Durchschnitt hat sich dann ein Wert von 85 Cent ergeben pro entsorgten Artikel. In Deutschland ist es so, dass auf Sachspenden eine Umsatzsteuer zu entrichten ist, und zwar auf den Wiederbeschaffungswert zum Spendenzeitpunkt. Ergo wäre die Entsorgung, die nur 85 Cent kostet, günstiger als eine Spende durchzuführen.
Die Bamberger Forscher interessierten in ihrer letzten Studie vor allem die Retouren, die von Endkunden zurückgesandt wurden. Sie machen zwar den geringsten Teil der Gesamtretouren aus und lediglich 4% davon werden tatsächlich entsorgt. Das sei aber manchmal alternativlos, weiß Andreas Bartmann. Er ist Geschäftsführer eines großen Outdoor-Ausrüsters.
Wenn man dann einen Container von Campingstühlen aufmacht und da ist einfach eine falsche Niete verarbeitet worden, dann ist es einfach auch so, dass da die Gefahr einfach auch besteht, wenn ich die Produkte so verkaufe, diese Stühle einbrechen, der Kunde mit seinem Finger in die Metallscherung reinkommen kann und schwerste Verletzungen hervorrufen kann.
Verkaufbare Retouren wiederum wandern bei Andreas Bartmanns Unternehmen oft ins eigene Outlet oder zu Firmen, die wie Innatura aus Köln aufgestellt sind. Dort kommt auch regelmäßig Ware an, die aus banalen Gründen nicht in den Handel kommt. Zum Beispiel, wenn versäumt wurde, Umweltsiegel auf die Verpackung zu drucken. Beim Wiederverkauf von Endkundenretouren seien es häufig Markenrechteinhaber, die hier Steine in den Weg legen, weiß Björn Astecker.
In der Regel ist es dann so, dass die Ursache darin zu suchen ist, dass sich die Marke, der Produzent, das Preisniveau nicht kaputt machen will. Vielleicht ist es an der Stelle einfach so, dass man da politisch ansetzen kann und sagt, wenn der Händler den Vertrieb der Ware übernommen hat, dann ist er auch in der Lage, jederzeit selbstständig über die Verwertung entscheiden zu dürfen.
Immerhin wird in der Politik momentan schon darüber diskutiert, die Mehrwertsteuer für Materialspenden zu erlassen. Sollte das gelingen, ließen sich Waren aller Preisklassen problemlos abgeben. Gerade Juliane Kronen würde das sehr begrüßen.
Gesellschaftspolitisch und umweltpolitisch können wir uns das eigentlich nicht leisten. Ich meine, wenn Sie sich das angucken, das sind Dinge, die sind einwandfrei. Und es ist billiger, die zu entsorgen, statt zu spenden. Das kann nicht wirklich wahr sein.
Wie die Vernichtung von Retouren aus dem Versandhandel verringert werden könnte, das war ein Beitrag von Simon Schumecker. Glyphosat sei für die menschliche Gesundheit nicht schädlich, das betont Bayer immer wieder, seitdem das Unternehmen den US-Agrarchemiekonzern Monsanto übernommen hat, den Hersteller von Glyphosat. Für die Bilanz von Bayer ist diese Übernahme allerdings pures Gift. Der Unternehmenswert an der Börse hat sich seitdem auf weniger als die Hälfte verringert. Das hat auch damit zu tun, dass immer mehr Menschen Klagen einreichen. Sie sehen einen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und Glyphosat. Ulla Herrmann dazu.
Im Sommer vor einem Jahr hatte Bayer Monsanto übernommen, den weltgrößten US-Saatguthersteller der Welt. Und schon damals galt Monsanto als Schmuddelkind der Branche mit seinem genveränderten Saatgut und dem Herbizid Glyphosat. Der Unkrautvernichter steht im Verdacht, Krebs zu erzeugen. Mittlerweile sieht sich der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer Milliardenrisiken durch die vielen tausend Glyphosat-Klagen in den USA ausgesetzt. Die Klagewelle ist stark angewachsen. Inzwischen verlangen 42.700 Kläger Schadenersatz von Bayer. Ein enormes Risiko, das sich der deutsche Chemie- und Pharmakonzern mit dem teuersten Zukauf der Firmengeschichte eingefangen hat. Im dritten Quartal war zwar der bereinigte Betriebsgewinn von Bayer um 7,5% auf knapp 2,3 Milliarden Euro gestiegen, der Umsatz legte um knapp 6% zu. Vorstandschef Werner Baumann bekräftigte zudem die Jahresziele, doch das dürfte Anleger nicht besänftigen. Die Bayer-Aktie war vor dem Zukauf zeitweise über 140 Euro wert. Heute dümpelt das Papier bei etwas um die 65 Euro, ist also nicht einmal mehr die Hälfte wert. Der Gewinn von Bayer ist zudem seit der Übernahme des umstrittenen Saatgutkonzerns kräftig eingebrochen. Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern muss nun sparen, will 12.000 Stellen abbauen. Inzwischen hat jedoch auch ein in Australien an Krebs erkrankter Landwirt gegen Bayer geklagt. Die Prozesslawine zieht weitere Kreise und kein Ende in Sicht.
Ein Beitrag von Ulla Herrmann. Bei Hochwasser sieht man Meer, soweit das Auge reicht, bei Niedrigwasser Schlick und Sand, dazwischen Priele mit Wasser. Das Wattenmeer ist eine einzigartige Landschaft voller Leben und voller Natur, die es nur hier gibt. Im Watt vor Schleswig-Holstein gibt es allerdings auch Erdöl und darauf hat es das Unternehmen DEA Wintershall abgesehen. DEA Wintershall will eine neue Ölbohrung im Watt und das sieht natürlich nicht jeder gern. In Schleswig-Holstein ist die Kontroverse in vollem Gang und unser Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet darüber.
1985 wurde der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gegründet. Auch die Nordseeküste vor Friedrichskoog gehört dazu. Wer von hier aus hinauswandert ins Watt, taucht ein in eine einzigartige Natur und sieht neben den Containerschiffen in der Ferne ein seltsames Gebilde flirren, das ein wenig an ein schwebendes Schloss erinnert. Es ist die Mittelplatte, die Plattform, von der seit Jahrzehnten mitten im Nationalpark Öl gefördert wird. Der Betreiber nennt sich mittlerweile Wintershall DEA und versichert, hier werde unter strengsten Umweltauflagen gearbeitet. In 32 Betriebsjahren habe es nie einen Unfall gegeben. Doch das Unternehmen weiß, dass die Bundesrepublik die Ölnutzung zurückfahren will.
Am Ende bedeutet das natürlich auch, die Ölförderung einzuschränken,
sagt Klaus-Jürgen Gern. Er forscht am Kieler Institut für Weltwirtschaft zur internationalen Konjunktur und zu Rohstoffmärkten. Bislang seien viele Beobachter davon ausgegangen, die Ölvorkommen sind begrenzt, die Nachfrage werde bald nicht mehr gedeckt. Doch nun drehe sich offenbar die Situation um. Dass Wintershall DEA nun weitere Ölvorkommen unter dem Wattenmeer erschließen will, überrascht Rohstoffforscher Gern nicht.
Es besteht das Risiko, dass diejenigen, die zu spät kommen, ihr Öl nicht mehr verkaufen können, weil keine Nachfrage mehr da ist. Es gibt das ökonomische Sprichwort, die Steinzeit ist nicht aus Mangel an Stein zu Ende gegangen. Und so wird vielleicht auch die Ölzeit nicht aus Mangel an Öl zu Ende gehen, sondern deswegen, weil es andere bessere Energiegewinnungsverfahren gibt.
Bis 2041 hat Wintershaldea eine Lizenz für das Gebiet rund um die Mittelplatte. Noch mehr als 60% der deutschen Gesamtreserven schlummerten dort unter dem Wattenmeer, heißt es vom Konzern. Das Problem aus dessen Sicht, ein Teil davon liegt außerhalb des erlaubten Gebiets. Nicht nur bei Umweltschützern hat die Erschließung dieses Zipfels deswegen kräftig Ärger ausgelöst. Auch aus der in Kiel regierenden Jamaika-Koalition kommt Kritik. Schleswig-Holsteins grüner Umweltminister Jan-Philipp Albrecht bezweifelt, dass eine Ausweitung der Ölförderung vereinbar ist mit dem Nationalparkgesetz. Auch wenn er betont, dass der Antrag nach Recht und Gesetz entschieden werden müsse und werde. Auch der liberale Koalitionspartner will den Nationalpark schützen. Doch die FDP verweist auf die wirtschaftliche Bedeutung. Mehr Importe könnten auch zu mehr Abhängigkeit von Staaten führen, in denen Umweltschutz und Menschenrechte leider keinen hohen Stellenwert hätten, so FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Die Mittelplatte vor Friedrichskoog zähle zu den sichersten Ölplattformen der Welt, sagt Heiner Rickers. Auch der umweltpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion weiß um die Jobs, die die Ölförderung an der strukturschwachen Westküste schafft und die Millionengelder, die sie jedes Jahr in den Landeshaushalt spült. Trotzdem steht Rickers einer Ausweitung der Ölförderung skeptisch gegenüber.
Bundesweit wird diskutiert, aus der Kohle auszusteigen. Und zwar nicht erst 2038, sondern die ersten fordern jetzt ja spätestens 2030, also in 10 Jahren. Und hier haben wir Fördergenehmigung bis 2041. Wenn man die beiden Themenfelder miteinander vergleicht, dann weiß man, in welchem Spannungsfeld wir uns im Moment in Schleswig-Holstein bewegen. Und da müssen wir eine Lösung finden.
Über den Antrag entscheiden wird das Bergamt im niedersächsischen Clausthal Zellerfeld. Neue Umweltrisiken entstünden nicht, heißt es von Wintershaldea, da die Ölerschließung in 2000 bis 3000 Meter verlaufe und der Nationalpark an der Oberfläche nicht betroffen sei. Das Unternehmen weiß um die Einzigartigkeit des Wattenmeers und dass dieses Gebiet unbedingt geschützt werden müsse, sagt ein Sprecher. Wie groß genau die Ölvorkommen in dem anvisierten Zipfel außerhalb des bisher genehmigten Gebiets sind, kann der Konzern nicht sagen. Derzeit fordert Wintershaldea etwa 1,1 Millionen Tonnen Öl pro Jahr von der Mittelplatte aus. Das entspreche 54% der Gesamtproduktion in Deutschland und fast der Menge, die die Bundesrepublik jedes Jahr aus Saudi-Arabien importiert.
Wintershaldea will die Ölförderung im Wattenmeer ausdehnen, Johannes Kulms berichtete. Der Anstieg des Meeresspiegels sorgt dafür, dass große Teile Norddeutschlands künftig immer stärker von Hochwasser bedroht sein dürften, vor allem an der Nordseeküste. Auch in vielen anderen Ländern liegen viele große Städte direkt am Meer, von Mumbai bis Miami Beach. Wohl dem, der im Gebirge lebt, weit ab von der Küste. Weit gefehlt, in den Bergen schmelzen die Gletscher, der Permafrost taut und katastrophale Bergstürze werden häufiger. Über die Folgen der Erderwärmung für die Berge beraten in diesen Tagen Wissenschaftler bei der Meteorologischen Weltorganisation WMO. Mehr dazu von Dietrich Karl Meurer.
Die Hochgebirge sind mehr als ein Postkartenmotiv, mehr als nur Gebiete zum Wandern und Skifahren. Die Bergwelt spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen Bereichen. Als Lebensraum, als landwirtschaftliches Gebiet, als Wirtschaftsfaktor oder als wichtiger Wasserlieferant. Schließlich sind die dortigen Ökosysteme Trinkwasserquelle für mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung. Zwar wirken die mächtigen Berge so, als könne niemand ihnen etwas antun, doch reagieren ausgerechnet die Hochgebirge äußerst sensibel auf die infolge des Klimawandels weltweit steigenden Temperaturen. Niederschlagsmuster verändern sich, Gletscher schmelzen, Permafrost taut, ganze Bergmassive drohen zu zerbröseln. Auf der Konferenz der Weltwetterorganisation in Genf diskutieren nun mehr als 150 Experten darüber, wie sich der Klimawandel auf die Hochgebirge auswirkt. So drohten zum Beispiel mehr gefährliche Naturereignisse, erklärt Carolina Edler, die Co-Vorsitzende des Hochgebirgsgipfels.
For instance, rockfalls,
zum Beispiel Steinschläge, Schlammlawinen, Felsrutsche, aber auch wasserbedingte Folgen wie Überschwemmungen aus überlaufenden Seen in den Alpen etwa. So etwas beobachten wir in der gesamten Bergwelt. Abgesehen von den unmittelbaren Zerstörungen habe der Klimawandel einen Effekt auf die Bevölkerung und die Wirtschaft nicht nur in den Bergregionen selbst, sondern auch in dicht besiedelten Gebieten im Flachland. Nicht zuletzt durch Veränderungen bei der Wasserversorgung, so die Umweltwissenschaftlerin. Dies wird Auswirkungen haben auf unsere Nahrungsmittelproduktion.
Die Möglichkeit, Energie mittels Wasserkraft zu gewinnen und auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Tourismus, wird der Klimawandel zu spüren sein. Im Winter- und Schneetourismus. Das ist ja gerade für viele Alpenländer ein wichtiger Wirtschaftszweig. Auf dem Expertentreffen bei der Weltwetterorganisation in Genf soll es nicht um Panikmache gehen. Vielmehr drehte sich um die Frage, wie der Klimawandel und seine Folgen besser erforscht und die Ergebnisse international vergleichbar gestaltet werden können. Davon sei man weit entfernt. Außerdem soll erörtert werden, wie am besten auf die Veränderungen reagiert werden kann. Katastrophenvorsorge durch bessere Warnsysteme, verändertes Wassermanagement, eine nachhaltig ausgerichtete Anpassung der Wirtschaft in den Bergregionen und so weiter. Bis Donnerstag soll in Genf zudem ein Call for Action, ein internationaler Aktionsplan für das Hochgebirge, diskutiert und angenommen werden, so die Co-Vorsitzende des Hochgebirgsgipfels Carolina Adler. Ziel dieses Treffens ist es nicht nur, alle zusammenzubringen und zu diskutieren, sondern auch eine Verpflichtung von Regierungen, nationalen und regionalen Institutionen, von zwischenstaatlichen Organisationen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft, den Austausch zu intensivieren. Denn das ist ein Problem, das nicht jede Gruppe einzeln angehen kann, sondern es muss über das Spektrum verschiedener Interessengruppen hinweg koordiniert werden. Die Weltwetterorganisation betonte vor Beginn des Treffens, wie wichtig es sei, auf die Folgen des Klimawandels in den Bergregionen zu reagieren. Denn sie umfassten ein Viertel der Landfläche der Erde und sie seien Lebensraum für 1,1 Milliarden Menschen.
Dietrich Karl Meurer berichtete. Auch die Ernährung hat mit dem Klima zu tun. Ein großer Teil der Ackerflächen wird für den Anbau von Futterpflanzen für die Tierzucht und Tiermast benötigt. Dass ein hoher Konsum von Fleisch den CO2-Fußabdruck deutlich vergrößert, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Erheblich kleiner ist der Klimaeffekt, der durch die Produktion von Kaffee und Tee entsteht. Doch wer will, kann auch hier auf die Umweltfolgen achten. Denn zwischen den beiden Produkten gibt es große Unterschiede. Was ist also besser fürs Klima, Tee oder Kaffee? Dieser Frage ist für uns Gabor Pahl nachgegangen.
Vergleicht man eine Tasse Tee mit einer Tasse Kaffee, dann ist die Ökobilanz des Tees mindestens 3 bis 4 Mal besser. Wenn man sich zum Beispiel den Flächen-, aber auch den Wasserverbrauch anschaut, dann verbraucht die Herstellung von Tee deutlich weniger Ressourcen, wenn man es jeweils auf die Menge herunterrechnet, die am Schluss für eine Tasse benötigt wird. Das liegt zum einen an der Herstellung. Man braucht weniger als die Hälfte der Fläche, um 1 Kilo Teeblätter zu ernten, im Vergleich zu Kaffeebohnen. Und beim Tee bleibt auch mehr übrig. Aus 4 Kilogramm frisch gepflückten Teeblättern wird am Ende 1 Kilogramm loser Tee. Bei Kaffee schrumpft das Gewicht von der Bohne zum Kaffeepulver auf 1/6 zusammen. Und das setzt sich in der Zubereitung fort. Beim Tee rechnet man normalerweise mit 2 bis 3 Gramm pro Tasse, bei Kaffee sind es 6 bis 8 Gramm. Kaffee wird auch aufwendiger verarbeitet. Waschen, rösten, mahlen. Tee dagegen wird im Wesentlichen mit heißer Luft getrocknet. Alles zusammengenommen benötigt die Herstellung des für eine Tasse notwendigen Kaffeepulvers somit deutlich mehr Ressourcen als die entsprechende Menge Tee. Und dann ist da noch die Zubereitung, erklärt Nils Jungblut. Er ist Geschäftsführer des Schweizer Beratungsunternehmens ESU Services, das sich auf die Erstellung von Ökobilanzen spezialisiert hat. Tee wird einfach mit heißem Wasser übergossen. Beim Kaffee sind die Ansprüche heute meist höher.
Wir haben hier angenommen, dass der Kaffee in so einer Maschine erhitzt wird, also man auch noch eine bisschen aufwendige elektrische Apparatur dafür braucht. Und deswegen ist sowohl das Kochen des Wassers als auch die Umweltbelastung durch den Anbau des Kaffees höher pro Tasse.
Ein wichtiger Aspekt bei Ökobilanzen ist der CO2-Fußabdruck, also die potenziellen Auswirkungen aufs Klima. Da kommt es vor allem auf den Energiebedarf an, genauer auf den Bedarf an nicht erneuerbaren Energien, die eingesetzt werden, um ein Produkt herzustellen. Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus beim Tee, von der Plantage in Indien bis in die Tassen der Endverbraucher, dann wird der überwiegende Teil der Energie ganz am Ende benötigt. Das Kochen des Wassers, um den Tee zuzubereiten, ist der mit Abstand energieintensivste Teil in der gesamten Kette. Dieser Vorgang fällt mehr ins Gewicht als der Anbau und die Verarbeitung in der Teefabrik. Und der Transport von Indien nach Deutschland spielt die geringste Rolle.
Generell wird der Transport häufig überschätzt in solchen Diskussionen. Der Transport erfolgt ja größtenteils per Schiff im Container, wo das dann in großen Mengen abgepackt ist. Und auf die Menge Tee bezogen macht es dann extrem wenig aus.
Bio-Tee ist von der Ökobilanz insgesamt natürlich besser als konventioneller. Auch ist loser Tee aus Großverpackungen besser als Beuteltee aus einem mit Plastik eingeschweißten Karton. Aber da sind die Unterschiede nicht riesig. Was aber richtig reinhaut, ist Milch. Deren Herstellung verbraucht nämlich pro Liter rund mehr als 5-mal so viele Ressourcen wie der Tee selbst. Selbst ein kleiner Schuss Milch trübt somit nicht nur den Tee, sondern vor allem auch seine Ökobilanz.
Tee hat eine bessere Umweltbilanz als Kaffee. Gabor Pahl sagte Ihnen, warum.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn ein Unternehmen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nicht mehr beschäftigen will, dann ist die Kündigung ein naheliegendes Mittel, aber längst nicht das einzige. Manchmal bietet die Firma auch einen Aufhebungsvertrag an mit dem Ziel einer einvernehmlichen Trennung, oft verbunden mit einer Abfindung, die den Verlust des Arbeitsplatzes kompensieren soll. Wie sollten Beschäftigte dann reagieren? Auf keinen Fall vorschnell, rät Peggy Fiebig im Verbrauchertipp.
Während eine Kündigung nur von einer Seite erklärt wird, einigen sich bei einem Aufhebungsvertrag Arbeitnehmer und Arbeitgeber darüber, dass das Arbeitsverhältnis enden soll. Für Arbeitgeber ist das praktisch. Ersparen Sie sich doch auf diese Weise etwaige langdauernde, möglicherweise sogar gerichtliche Auseinandersetzungen mit dem Arbeitnehmer. Allerdings wird dabei nicht immer fair gespielt, weiß Mechthild Kubi, Arbeitsrechtsanwältin aus Berlin.
Ein beliebtes Mittel, quasi Zwang auszuüben, ist, dass die Leute einfach schlecht behandelt werden. Und da sie die Grenzen von schlechter Stimmung am Arbeitsplatz bis hin zu formvollendetem Mobbing fließend. Und den Arbeitnehmern werden die bisherigen Aufgaben entzogen. Und so wird versucht, sie einfach mürbe zu machen, um sie dann doch irgendwann zu dem gewünschten Ziel zu bringen, den Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen.
Das aber sollte man auf keinen Fall übereilt tun, warnt Martha Böning, Juristin beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB.
Bevor ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ihren Aufhebungsvertrag unterschreibt, soll sie das nicht nur gut überlegen, sondern sich auch gut rechtlich beraten lassen. Denn mit einem Aufhebungsvertrag können viele Nachteile verbunden sein. Man gibt ja freiwillig sein Arbeitsverhältnis auf. Man verzichtet also, und zwar unwiderruflich, auf den Kündigungsschutz.
Außerdem kann ein Aufhebungsvertrag Auswirkungen auf das Arbeitslosengeld haben.
Die Bundesagentur für Arbeit, die für die Zahlung des Arbeitslosengelds zuständig ist, kann bis zu 3 Monaten den Bezug von Arbeitslosengeld erstmal sperren. Und das passiert auch in der Regel.
Denn wer einen Aufhebungsvertrag unterschreibt, wird von der Arbeitsagentur erst einmal so behandelt, als wenn er sein Beschäftigungsverhältnis selbst gelöst hätte. Etwas anderes gilt nur in sehr wenigen Fällen. Beispielsweise, wenn mit dem Aufhebungsvertrag eine sonst erfolgte betriebsbedingte Kündigung vorweggenommen wurde. Deshalb müssen beim Antrag auf Arbeitslosengeld auch ganz genau die Umstände benannt werden, warum der Aufhebungsvertrag geschlossen wurde. Im Aufhebungsvertrag selbst sollten neben dem Datum, zu dem das Arbeitsverhältnis endet, auch Regelungen zu einer Abfindung, zu noch offenen Geldzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder Ähnlichem und zu einem etwaigen Resturlaub enthalten sein. Auch was im Zeugnis stehen soll, sollte bereits hier festgelegt werden, sagt die Berliner Rechtsanwältin Mechthild Kubi.
Das ist auch eine Sache, die ich für sehr sinnvoll erachte, dass man nicht nur regelt, dass man einen Anspruch auf ein Zeugnis hat, sondern dass man sich auf die Note des Zeugnisses verständigt oder sogar schon gleich den Zeugnistext formuliert, weil es ist nichts ärgerlicher, als sich über die Beendigung verständigt zu haben und danach kommt der Rechtsstreit über den Zeugnisinhalt.
Auf keinen Fall sollten sich Arbeitnehmer unter Druck setzen lassen und sofort den ersten Vertragsvorschlag des Arbeitgebers unterschreiben, rät Kubi.
Also Einspruch ist, den ich oft sage, setzen Sie sich auf Ihre Hände und unterschreiben Sie nichts in einem Gespräch. Man kann immer sagen, ich will da eine Nacht drüber schlafen, ich möchte das mit einem Anwalt besprechen. Einfach, dass man nicht in einer Drucksituation unüberlegt was unterschreibt, was man danach bereut.
Denn letztendlich ist und bleibt ein Aufhebungsvertrag ein Vertrag. Kein Arbeitnehmer muss ihn unterschreiben. Möglicherweise könnte der Arbeitgeber dann zwar mit einer Kündigung drohen, aber dafür sind ihm deutlich engere Grenzen gesetzt.
Mit dem Verbrauchertipp von Peggy Fiebig geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen die Informationen am Mittag mit Dirk Müller am Mikrofon. Und es geht unter anderem um Hass im Netz.